Und ich habe mir damals auch die Frage gestellt, verärgere ich jetzt den Bundespräsidenten oder meinen Sohn? Und ich weiß, für wen ich mich entschieden hätte. Jeden Tag für irgendwas ein Shitstorm, jeden Tag irgendwie immer runtergebrochen, was über seine Optik zu erfahren, zu weiblich, nicht zu weiblich, Rock zu lang, Rock zu kurz, zu bieder, zu langweilig, zu sexy. Das ist echt ätzend.
Erfahrungsfeministin, mhm, haben Sie sich genannt. Gibt es denn Feministen,
ja,
in der Union?
Ja.
Wen?
Wer ist keiner?
Wie würden Sie Friedrich Merz da einordnen auf einer Skala von 1 bis 10? 8 von 10, 9 von 10, 10 11. von 10, 11 von 10 auf der Feminismus-Skala. Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie bis heute nach? Wir sind Julia Emmerich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Studio ist Dorothee Bär. Sie ist zu unserer großen Verblüffung mit einem ganz normalen Auto zum Studio gekommen. Nicht mit einem Space Shuttle, nicht mit einem Flugtaxi, und sie hat sich auch nicht herbeamen lassen, wie es für jemanden, der Sympathie für futuristische Welten hat, vielleicht erwartbar wäre. Aber es kann ja noch kommen. Die CSU-Politikerin Dorothee Bär ist Ministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt und hat auch in der Vergangenheit schon bewiesen, dass sie sich gerne über Grenzen hinwegsetzt. Die 47-Jährige versteht sich sehr gut mit Markus Söder. Beide kommen ja auch aus Franken. Wer in ihr nur eine typische Vertreterin der traditionellen CSU sieht, vergisst, dass sie auch manchmal ganz anders sein kann. Als junge Abgeordnete kämpfte sie mit großem Elan für die Frauenquote und damit damals gegen eine Mehrheit in der Union. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Frau Bär.
Ein herzliches Grüß Gott, ich freue mich auch.
Was war Ihre schwerste Entscheidung?
Also ich bin kein so Fan von diesen totalen Superlativen. Das war das Schönste, das Großartigste, das Schwierigste. Deswegen habe ich mir auch tatsächlich überlegt, ob ich überhaupt in den Podcast komme.
Glück für uns.
Schön, dass Sie es getan haben. Ja, aber ich liebe Podcasts. Deswegen, konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Ich glaube, dass ich die schwerste Entscheidung immer wieder neu treffe, täglich fast oder wöchentlich fast. Und das bedeutet, dass ich mich immer zwischen einem Vollzeitjob in der Politik mit einer ganz, ganz hohen Taktung und dann eben mit einem Familienleben in Bayern immer wieder jeden Tag aufs Neue entscheiden muss, ob es auch die richtige Entscheidung ist.
Mhm. War das so ein Moment, wo Sie für sich selber initial entschieden haben, das eine oder das andere? Was war das für eine Situation?
Also für mich war immer vollkommen klar, wenn ich mich entscheiden müsste, natürlich in der Hoffnung, dass man sich nie entscheiden muss, dass ich mich immer für meine Ehe und für meine Familie und für Kinder entschieden hätte, auch schon zu einem Zeitpunkt, als ich noch überhaupt gar keine Kinder hatte. Aber auch wohl wissend, dass es auch ein Segen ist, dass es überhaupt möglich war, Kinder zu bekommen, weil ich da mich ja auch politisch sehr stark mit auseinandergesetzt habe. Und selber aus einer Familie kommen, wo meine Eltern 7 Jahre auf mich warten mussten.
Sie sagen gerade, im Grunde ist es eine tägliche Entscheidung. Jeden Tag ist es wieder ein Bekenntnis dafür, diesen Weg zu gehen. Wäre für Sie denn ein weniger anspruchsvoller Weg überhaupt denkbar gewesen? So klingt es wie 100% Mutter und Ehefrau und 100% Politikerin. Das sind 200 in meiner Rechnung. Das ist nicht unanspruchsvoll. Wäre für Sie irgendwas anderes überhaupt denkbar gewesen? Oder haben Sie gesagt, das bin ich?
Also es ist ganz klug jetzt zu sagen, entschuldigen Sie, Frau Emmerich, die Frage ist falsch gestellt. Aber ich sage trotzdem, die Frage ist deswegen ein bisschen falsch gestellt, weil es mir gar nicht darum geht. Und man kann die 200%, das ist ja auch so ein Irrglaube. Ich kann da nachher gern was dazu sagen, ab welchem Zeitpunkt ich auch dann nach dem ersten Kind dann gemerkt habe, wo man auch Abstriche machen muss. Aber nee, es ist eher so diese Fragestellung, würde ich für einen anderen Job als den ich habe, jede Woche so viel von zu Hause weg sein. Und da würde ich tatsächlich wahrscheinlich mit Nein antworten, weil ich muss schon auch das Gefühl haben, oder ich habe das Gefühl, dass ich jetzt an einer Stelle sitze, nach vielen, vielen Jahren, das ist ja nicht über Nacht passiert, nach vielen Jahren, wo ich auch die Macht habe, Dinge bewegen zu können, von denen ich fest davon überzeugt bin, dass sie für die Einzelne und den Einzelnen, aber auch für die gesamte Gesellschaft wirklich einen Nutzen bringen kann. Und nur das motiviert mich und nur das bringt mir diese intrinsische Motivation, dann auch mal zu sagen, ich muss halt dann auch in Kauf nehmen, dass ich an ganz, ganz vielen Punkten bei Terminen oder ja bei Dingen, die dann im Leben auch meiner Kinder passieren, dann halt nicht dabei sein kann.
Diese starke Herausforderung, über die wir gleich noch sprechen werden, ist ja schon bei einem Kind wahrscheinlich gegeben. Wollten Sie immer drei haben? War das Ihr Familienbild, das Sie sich vorgenommen hatten? Oder ist das so auf der Strecke?
Ich hätte auch noch mehr genommen. aber man muss sich ja dann auch einig sein. Ja, aber drei ist schon großartig. Also ich bin total dankbar. Ein Bekannter hat gesagt, als die Kinder noch relativ klein waren, da kommt sie wieder mit ihrer kleinen Herde. Und die zwei Kleinen sind ja nur ein gutes Jahr auseinander. Und deswegen ist das etwas, was mich wirklich mit einer ganz, ganz großen Dankbarkeit, aber auch einer ganz großen Demut jeden Tag wieder aufs Neue da staunend hinschauen lässt, weil ich, wie gesagt, auch beruflich sehr viele Frauen auch mit unerfülltem Kinderwunsch begleitet habe. Deswegen ist mir das ganz, ganz wichtig, das auch nochmal zu betonen, dass es eben auch ein Gottesgeschenk ist, dass ich das überhaupt so habe erleben dürfen.
Welche Rolle hat Ihr Mann bei der Entscheidung gespielt?
Er war bei allen Entscheidungen dabei. Und deswegen,
naturgemäß.
Und deswegen habe ich ja ganz deutlich gesagt, also man muss sich da auch einig sein. Und ich glaube, mein Mann ist sehr glücklich, dass es drei Kinder sind. Aber ich habe mir immer gedacht, eine ganz große Familie. Ich habe leider nur einen Bruder. Auch aus gesundheitlichen Gründen bei uns zu Hause. Und deswegen hätte ich mir auch immer mehr Geschwister vorstellen können. Ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinem Bruder. Bin da auch sehr dankbar. Aber drei ist schon toll. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, man redet sich ja dann auch schön, dass man sich denkt, naja, es ist schon, wenn man drei Kinder hat und alle drei immer gleichzeitig neben einem sitzen wollen, auch eine Herausforderung. Und man hat zwei Hände, man hat zwei Beine. Also ist schon in Ordnung. Aber wenn ich von der Familie höre und ich lerne Familien kennen und die sagen, sie haben vier Kinder oder fünf Kinder, dann wäre ich nie diejenige, die sagen würde, um Gottes Willen, sondern ich sage großartig, das freut mich sehr für euch.
Um kurz mal beim Vater der Kinder zu bleiben. Sie sind 2002 in den Bundestag gekommen. Da hießen Sie Dorothee Mantel und Oliver Bär war Ihr Mitarbeiter. Wie kam das denn? Ihr Mitarbeiter hat Ihnen dann eines Tages einen Heiratsantrag gemacht?
Nee, das war er nicht. Mein Freund hat mich damals ein paar Monate unterstützt, als ich im Bundestag gearbeitet habe. Aber das war keine berufliche Geschichte.
Nein. Hat den Vorlauf vor dem gemeinsamen. Okay.
Sie haben den Heiratsantrag nicht mitten im Bundestag bekommen. Entnehmen wir dem. Gar nicht sprechen?
Also wir sagen auch zu unseren Kindern immer, dass auch die Eltern noch einige Geheimnisse brauchen.
Sehr schön. Ihr Mann ist heute Landrat. Das klingt auch nicht nach einem 50%-Job. Sie haben Ihren gerade umrissen. Ganz banal gefragt, wie geht das mit den Kindern?
Das Spannende ist, dass ja mein Mann einer der wenigen Politiker ist, wo man auch weiß, was seine Frau beruflich macht oder dass sie auch Politikerin ist. Und er ist jetzt seit fast 12 Jahren Landrat und er musste noch nie die Frage beantworten. Deswegen sage ich immer, solange mein Mann die Frage nicht beantworten muss, muss ich es theoretisch auch nicht machen. Ich sage natürlich trotzdem was dazu, weil ich ja auch nett bin. Aber ich finde es schon erstaunlich, dass im Jahr 2025, wo jeder weiß, also damals auch schon oder in den letzten Jahren ja auch als Abgeordnete oder als Staatssekretärin oder als Staatsministerin oder jetzt auch wieder die letzten Jahre in der Opposition. Man weiß ja, was Bundestagsabgeordnete so machen, dass er trotzdem noch nie von irgendeinem Journalisten mal damit konfrontiert wurde. Jeder Journalist sagt dann immer, nee, wir würden Ihren Mann das auch fragen. Aber es ist tatsächlich, unsere älteste Tochter ist 19, in 19 Jahren noch nie passiert.
Das ist krass. Ja. Tatsächlich wäre das gerade auch meine reflexhafte Antwort gewesen.
Genau.
Natürlich würden wir Ihren Mann das auch fragen, aber Sie haben wahrscheinlich recht.
Musste er nie nehmen.
Aber wie läuft's denn nun zu Hause mit zweimal 100% oder ja 150% Stellen?
Ach ja, das ist natürlich, glaube ich, immer auch so eine innere Einstellung. Also meine persönliche Einstellung ist, wenn die Eltern sich einig sind, dann klappt das immer irgendwie in der Familie. Das Hauptproblem in Deutschland ist ja, dass immer von außen jeder meint, es besser zu wissen oder das Modell, was die Nachbarfamilie lebt, immer so als Kritik am eigenen Modell zu empfinden. Wenn sich jetzt eine Frau oder ein Mann, wie auch immer, entscheidet oder in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung zwei Männer, zwei Frauen entscheiden, wie sie es machen und einer bleibt daheim, wenn sie es sich leisten können, bleiben beide zu Hause, beide arbeiten Vollzeit, beide arbeiten Teilzeit. Wenn es für die Familie passt, geht es erstmal niemandem was an. Und bei uns merke ich schon immer sehr stark, dass da immer versucht wird, von außen so ja einen gewissen Fokus mit reinzulegen und immer zu meinen, was funktionieren könnte oder was nicht funktionieren kann. Das finde ich immer ganz lustig eigentlich.
Mhm. Jetzt sind die Kinder größer. Sie sagten gerade, ihre Tochter ist schon 19.
Aber nur eine, ja, die zwei
Kleinen. Nur eine, genau. Wenn Kinder ganz klein sind, brauchen sie Betreuung. Das ist ganz klar. Und vermutlich haben sie auch öffentliche Betreuung in Anspruch genommen. Das wird ja jeder. Aber jemand hat mal gesagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Ich glaube, es war Ursula von der Leyen.
Es ist ein afrikanisches Sprichwort, aber ich glaube, sie
genau,
hat es verwendet.
Genau, sie hat es in die deutsche Debatte getragen. Wer war denn ihr Dorf? Also ist das dann Familie? Sind das dann Großeltern? Sind das Freundinnen, Freunde? Sind das Verwandte? Also das Netzwerk der Dorothee Bär, man möchte ja schon auch wissen, wer hilft dann in so einer Situation.
Also erstmal fängt schon mal damit an, dass mein Mann und ich auch akzeptieren, dass wir Hilfe in Anspruch nehmen. Und das hört sich so banal an, aber ich habe ja sehr viele Freundinnen auch, die alle keine Politikerinnen sind und in unterschiedlichsten Berufen. Und merke da auch in meinem engsten Freundeskreis einen ganz großen Unterschied, ob man das auch erlaubt, ob man erlaubt, dass die eigenen Eltern oder die Schwiegereltern oder andere Verwandte sich auch einmischen. Das ist ja auch so eine Frage.
Kommen ja auch Einflüsse dann in
Total.
Die Erziehung, die man selbst vielleicht nicht mehr so unter Kontrolle hat.
Also und dann muss man ja auch mal sagen, wie gesagt, ich bin jetzt seit über 19 Jahren Mutter. Die zwei Kleinen sind 13 und 14. Ich darf nicht mehr die zwei Kleinen sagen. Also die
auf
Jüngeren
gar keinen
sind
Fall.
Auf keinen
die
Fall.
Hören das vielleicht ja. gerade.
Nein, ihr
das
seid Schlimme groß. Ist, meine mittlere Tochter hört tatsächlich jeden Podcast, der irgendwas mit mir zu tun hat. Also deswegen, liebe Grüße Charlotte, falls du diesen Podcast...
Du bist echt groß. Deine Mama ist richtig stolz auf dich.
Total, auf alle drei natürlich. Und deswegen ist es so, dass sich das ja auch im Laufe des Lebens extrem ändert. Also als ich das erste Mal Mutter wurde, war meine Oma noch komplett in Saft und Kraft, die mittlerweile auch schon einige Jahre verstorben ist. Aber die hat am Anfang mich extremst unterstützt und zwar auch deswegen, auch aus einer ganz großen Motivation und auch aus einer Feminismus-Motivation heraus, weil die hatte auch drei Kinder, meine Mutter, meinen Onkel und meine Tante. Und die hat tatsächlich erst ihre Kinder bekommen, war ganz lange Hausfrau und Mutter zu ihrer Zeit in den 50er Jahren und hat erst, als die Kinder aus dem Haus waren, sich noch weitergebildet, war dann Hauswirtschaftsmeisterin, war dann Lehrerin und hat dann quasi ihre Karriere relativ spät, wobei so spät auch nicht, weil sie sehr jung Mutter geworden ist mit den drei Kindern und hat dann immer gesagt, ich unterstütze dich, ich helfe dir. Da war ich ja schon, in der zweiten Periode im Bundestag, als das erste Kind kam. Das heißt, die erste Periode ohne Kind und in der zweiten dann das erste. Er hat sie immer gesagt, ich mache alles, damit du wirklich da keine Abstriche machen musst. Und das ist natürlich auch eine ganz großartige Sache. Also was ist das Netzwerk? Das Netzwerk ist Familie, das Netzwerk ist Nachbarschaft. Und dieses afrikanische Sprichwort, dass es ein ganzes Dorf braucht. Wir wohnen ja auch auf dem Dorf. Und deswegen ist es auch nicht so. Und eins vielleicht noch zu meiner Oma. Das war so der erste Dreh- und Angelpunkt auch zwischen mir und meinem Mann, dass wir irgendwann dann halt festgestellt haben, naja, wenn wir es selber machen würden, gäbe es wahrscheinlich abends nicht das dritte Leberwurstbrot und nicht noch eine halbe Stunde Fernsehen länger als erlaubt ist. Und dann muss man sich halt entscheiden. Dann muss man sagen, entweder man macht immer alles selber oder man akzeptiert, dass es halt die Omas anders machen zum Beispiel.
Hat es den dreien geschadet?
Die würden natürlich sagen, nein. Ich würde auch sagen, nein. Aber ich würde sagen, dass tatsächlich, das ist ja auch eine persönliche Entscheidung von jedem, da haben wir den Kindern auch nicht reingeredet, aber das Wort Veganismus bei uns zu Hause nicht vorkommt.
Das Leberwurstbrot hat 1:1 die Kultur festgelegt.
Ja, hat immer noch überlebt.
Und was machen die Omas anders, wo sie mal ups gedacht haben?
Also wenn ich zum Beispiel bei Fernsehen ganz streng war und gesagt habe, jetzt ist aber auch mal gut, oder ich habe dann oft angerufen von Berlin und dann habe ich meine Oma dann immer das Telefon abgenommen und hat sie gesagt so, ah, pass auf, schnell, mach den Fernseher aus, die Mama ruft an. Aber es hat sie erst gesagt, nachdem sie schon abgenommen hat. Ja. Also ich habe dann schon gewusst, dass das anders läuft. Und dann hat sie immer behauptet, dass wir früher viel mehr geschaut hätten, als sie es jetzt ihren Urenkeln hat.
Okay.
Natürlich.
Im Profil bei Instagram kann man sich selber beschreiben. Und bei Ihnen steht als allererstes Mama und dann Politikerin. Das ist sicher kein Zufall. Gab es den Moment, Sie hatten vorher auch geschildert, dass es ein ständiges Neuentscheiden ist, haben Sie mal überlegt, gab es den Moment, wo Sie ernsthaft überlegt haben, die Politik an den Nagel zu hängen für die Familie?
So drastisch vielleicht nicht, aber dass man schon manchmal wirklich überlegt, kann ich noch was reißen? Kann ich tatsächlich auch in meinem Bereich noch was erreichen? Dieses Hinterfragen, das findet bei mir schon oft statt. Und das ist dann auch eine Diskussion, die wir dann natürlich auch in der Familie führen, ja. Und solange, also ich bin halt extrem dankbar, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass mein Mann von Tag 1 dann immer alles so komplett unterstützt, weil das ja auch eine gemeinsame Entscheidung sein muss. Ich erlebe das ja auch oft bei Kolleginnen und Kollegen, egal um was es sich dreht, ob es sich um Politik dreht, ob es sich um eine Freundin dreht, die exzessiv Sport macht oder die eine Karriere in der Wirtschaft hat. Sobald man einen Ehepartner hat, der das Ganze nicht unterstützt oder ständig am Meckern ist, oder in unserem Job ist es ja auch so, man sagt ja immer im guten Glauben, ich bin um die Uhrzeit zu Hause, jetzt in Berlin weniger, da bin ich ja alleine, aber wenn ich im Wahlkreis Termine habe und sage, ja, der und der Termin dauert bis da und da und ich bin um 10 spätestens daheim, dann wird man noch aufgehalten, dann wollen noch 5 Bürgerinnen und Bürger mit einem sprechen, am Ende ist es halt nicht 10, sondern 11 oder 11:30. Wenn ich jedes Mal wüsste, dass jemand daheim ist, der sagt, oh, du hast es aber anders versprochen, ich glaube, dann wäre ich nicht der Typ, dass ich das könnte. Alleine die Tatsache, dass ich so frei auch Politik machen darf, bin ich meinem Mann extrem dankbar. Und deswegen, wenn ich so Schulklassen habe, dann sage ich auch, Augen auf bei der Partnerwahl. Also man kann mal ein Studium wechseln, man kann auch eine Entscheidung, was eine Ausbildung oder einen Beruf wechseln. Natürlich würden Sie jetzt sagen, man kann auch Partner wechseln, das ist schon richtig. Aber ich glaube, dass die Partnerwahl, gerade wenn Kinder im Spiel sind, so entscheidend ist, weil sie auch sehr viel, gerade auch aus Frauensicht, entscheidet, ob man auch als Frau Karriere machen kann oder nicht.
Gibt es Momente, wo Sie auch das Gefühl haben, das ist mir jetzt doch zu viel, wo diese Doppelrolle zu einer Überforderung führt? Gibt es den Moment, wo Sie sagen, ich kann nicht mehr?
Den gab es tatsächlich noch nie. Und ich habe heute früh war erst eine Studie, die ich gelesen hatte, wo Abgeordnete befragt wurden, die aus dem Bundestag ausscheiden, warum sie aufhören. Und da gibt es ja ganz viele Gründe. Das ist natürlich diese Doppelbelastung, das ist auch dieses Hin und Her. Und jetzt ist mein Wahlkreis halt auch in Bayern, das ist jetzt ja nicht der Vorort von Berlin. Also wir pendeln halt auch wahnsinnig viel. Und das mache ich jetzt seit 23 Jahren. Und dann klar, als ich angefangen habe, gab es die sozialen Netzwerke noch überhaupt nicht. Ja, also da Grüße gehen raus an die, die noch wissen, was ICQ ist und so. Oder Schüler-VZ oder Studi-VZ. Also man kann es ja gar nicht vergleichen. Unsere Arbeit, die wir heute machen, im Vergleich zu der Arbeit, als ich angefangen habe, ja, als man noch systematisch per Fax beleidigt wurde. Und das hat sich natürlich extrem geändert. Aber ich kann wirklich mit Fug und Recht sagen, dass ich in den 23 Jahren noch nie einen Tag nicht gerne aufgestanden bin. Und das ist schon was, was ich auch nicht als selbstverständlich erachte, in einem Beruf arbeiten zu dürfen, der mir auch immer eine extrem hohe Motivation gibt, wo man auch, natürlich hat man auch beschissene Termine und hat schreckliche Gesprächspartner und hat Energieräuber um sich. Das ist ja klar, das hat man in jedem Job. Aber die Frage ist ja immer, was überwiegt. Und wenn Sie mich nach meinem zweiten Vornamen fragen, würde ich sagen, dass der Resilienz ist, weil ich schon ein sehr, sehr starkes Grundgefühl habe und weil ich jetzt als Ministerin spannenderweise jetzt in einem Amt arbeiten darf, wo ich auch so angstfrei bin, wie ich das noch nie in meinem Leben zuvor war, in keiner anderen Verwendung, sondern weil ich wirklich so auch für mich weiß, was möchte ich erreichen, was soll auch am Ende dieser Legislaturperiode stehen. Und das motiviert mich so. Das heißt aber nicht, dass ich natürlich trotzdem, wenn ich weiß, es steht eine Schulaufgabe an oder wenn ich weiß, unsere älteste Tochter ist mal sehr weit gekommen in Bayern beim Vorlesewettbewerb. Da habe ich mir gedacht, ich fahre jetzt runter, ich springe jetzt mal in den Zug. Das ist schon sehr viele Jahre her. Und dann ist der Zug in einer verschneiten Winterlandschaft irgendwo stehen geblieben und ist nicht weitergefahren. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, kannst du da schnell hindüsen? Ich schaffe das nicht, weil wir standen stundenlang und ich habe es nicht geschafft. Und das sind natürlich dann so Momente.
Das tut weh, oder?
Ja, das tut natürlich weh, klar. Das tut weh und ich weiß es heute noch. Unsere Tochter weiß es auch noch, aber die weiß dann, dass ihr Vater dafür schnell hingehüpft ist und gekommen ist. Und sie weiß auch, dass ich versucht habe hinzukommen. Aber das tut weh, ja. Und ich habe aber dann auch manchmal Momente, als ich Staatsministerin war, da hatten wir mal eine Situation, dass der Bundespräsident das ganze Kabinett zum Essen eingeladen hat. Und das war genau der erste Schultag in Bayern. Und dann habe ich mir gedacht, so, und es war der erste Schultag, auch die Einschulung, erste Klasse von unserem Sohn. Und dann habe ich lange hin und her und dann hieß es, es ist auf keinen Fall, man kann sich nicht entschuldigen lassen und es geht nicht und hin und her und auch nicht zu spät kommen so. Und dann bin ich damals hingetrottet zum Staatssekretär des Bundespräsidenten und habe gesagt, so, hier ist mein Dilemma. Ich war bei der Einschulung meiner Töchter und mein Sohn wird nicht schlechter behandelt als die Mädels. Und gibt es irgendeine Möglichkeit, also ich kann den und den, ich kann die Einschulung, ich kann mit der Verwandtschaft das gemeinsame Mittagessen machen. Und werde aber tatsächlich zum Empfang es nicht pünktlich schaffen, maximal zum Abendessen, vorausgesetzt, die Deutsche Bahn ist pünktlich. Und da hat damals der Staatssekretär Steinlein, der ist mittlerweile unser Botschafter in Paris, unser Deutscher, hat gesagt, ich bin auch Vater und selbstverständlich gehen Sie zur Einschulung von Ihrem Sohn und wir machen das so, wir zögern einfach diesen Empfang ein bisschen raus und bis wir uns zum Essen setzen, sind Sie, wenn alles gut geht, da. Ich setze Sie auch so an den Rand, dass gar nicht auffällt, ob Sie pünktlich sind oder nicht. Genauso haben wir es gemacht, die Bahn war pünktlich und ich habe mir damals auch im Vorfeld, wenn es nicht gegangen wäre, die Frage gestellt, verärgere ich jetzt den Bundespräsidenten oder meinen Sohn? Und ich weiß, für wen ich mich entschieden hätte, war aber dankbar für die salomonische Lösung. Also das heißt, das sind schon so Extrembeispiele. Aber das ist dann klar, dass man dann irgendwann sagen muss, es gibt leider, wie Sie es vorhin eingangs ja gesagt haben, das Beamen leider noch nicht. Dann wäre es ein bisschen einfacher.
Und Sie hätten sich für Ihren Sohn entschieden?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und Kinder mitnehmen? Haben Sie mal eins Ihrer Kinder in eine Bundestagssitzung
durften mitgenommen? Wir früher nicht. Also als ich noch früher, vor 19 Jahren, war das so, dass ich unsere älteste Tochter im Kinderwagen oder dann im Maxi-Cosi dabei hatte. Ich konnte jetzt kein Manduka oder irgendwas nehmen, weil es war verboten, Kinder mit in den Plenarsaal zu nehmen. Und deswegen habe ich da auch immer in allen fraktionsübergreifenden Gruppen dafür gekämpft, dass das auch in Ausnahmefällen möglich sein muss. Mittlerweile ist es ja erlaubt. Aber zu der Zeit, als meine Kinder auf die Welt gekommen sind, war es noch nicht erlaubt. Und es war damals auch hart, wenn dann namentliche Abstimmungen mitten in der Nacht sind. Und man muss seinen Kindern den Saaldienern in die Hand drücken, weil damals ja auch die Abstimmungen noch im Plenarsaal waren. Das haben wir ja erst während Corona geändert. Das ist jetzt außerhalb.
Also Sie hatten die Kinder mal mit im Parlament und haben sie dann den Saaldiener.
Alles klar. Ja, ja. Also die Älteste und den Jüngsten ein Jahr und die Mittlere zwei Jahre lang, ja.
Was haben Sie gedacht, dass Hanna Steinmüller, die Grünen-Abgeordnete, ins Rednerpult trat mit ihrem Baby?
Es waren gemischte Gefühle. Auf der einen Seite habe ich es total gefeiert, dass es möglich ist. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, welchem meiner Kinder hätte ich es zugetraut, nicht dann laut zu werden, während ich eine Rede. Also ich glaube, dass der Adrenalinspiegel für mich als Mutter, also ich fand es toll, ich fand es auch ein großartiges Symbolbild. Aber ich habe auch mit ganz vielen Müttern geredet, die auch, gerade wenn sie mehrere Kinder haben, es nicht allen ihren Kindern zutrauen würden, zum richtigen Zeitpunkt zu schlafen.
Ich glaube, der Zwerg schlief einfach wahnsinnig tief, ja, ja. Und deshalb hat sie sich getraut. Ja, ich glaube, genau. Das war genau so eine Abwägung.
Genau, es ist so eine Abwägung. Und Geschichte. Wenn man seine Kinder dann kennt und weiß, okay, jetzt kann man es riskieren, wacht nicht auf, aber du hast es ja nie im Griff. Aber ich fand, es war auf jeden Fall ein gelungenes Symbolbild, definitiv. Und ich finde, da, wo man es machen kann, weil es ja auch ganz oft heißt, ja, warum wollt ihr da jetzt so eine Sonderrolle? Und man kann ja auch gefahrgeneigt nicht jedes Mal sein Kind mit auf die Arbeit nehmen. Das stimmt, es gab ja jetzt vor ein paar Tagen so ganz schreckliche Berichterstattung für Bring Your Child to Work Day, wenn so eine 12-Jährige so ein Loch, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, bei einer OP in den Kopf von einem Patienten gebohrt hat. Also es ist sicherlich nicht sinnvoll oder am Fließband geht das Ganze auch nicht.
Das sollte ja nicht passieren.
Nee, es sollte nicht passieren und deswegen, wenn es möglich ist, dann ist es auch in Ordnung. Aber ansonsten, klar, versuchen wir natürlich wie alle anderen Eltern auch, es so zu organisieren, dass es auch je nachdem den Arbeitsplatz nicht beeinträchtigt.
Wenn mehrere junge Eltern zusammenkommen, ist es wie eine Börse, man verteilt Tipps, man verteilt gute Ideen oder Produktinformationen, Dinge, die einem gut helfen. Gibt es so eine Gesprächskultur, gibt es so eine Solidarität unter jungen Eltern, also auch jungen Vätern und jungen Müttern im Parlament? Einfach auf der Tatsache beruht, wir haben gerade kleine Kinder, wir sind in derselben Lebenssituation, also sprich, haben Sie mit Lars Klingbeil nach dem Kabinett mal ganz kurz über Maxi-Cosis gesprochen?
Also mit dem Lars jetzt nicht direkt über Maxi-Cosis, das sicherlich nicht, aber weil unsere Kinder ja auch sehr unterschiedlich alt sind, aber mit gleichaltrigen Eltern sozusagen, wenn man in der gleichen Lebensphase ist, findet es definitiv statt. Ja, oder umgekehrt auch eine Kollegin, die ich sehr eng mit ihrem Kind begleitet habe, die jetzt erst vor knapp 4 Jahren Mutter geworden ist, dass man sich da unterstützt und dass ich sage, wenn du jetzt nachts noch ins Plenum musst, dann lässt du dein Kind bei mir, wenn man eh noch in den Liegenschaften des Bundestags ist oder ich fahre dann mal schnell einmal ums Eck, weil man ja selber weiß, wie es in einem in so einer Situation geht, das definitiv, ja.
Ihre Kabinettskollegin Verena Huberts ist schwanger. Mhm. Gibt es einen Tipp, den Sie für sie haben, aus Ihrer Erfahrung, für die ersten Wochen, für die ersten Monate?
Den habe ich der Verena auch öffentlich unter ihr Insta-Profil geschrieben.
Was steht da?
Also ich krieg's nicht mehr komplett zusammen, aber sie hat ja dann, als es verkündet hat und weil es ja dann auch so viele Tipps gibt, bekommt, dass es jetzt irgendwie nicht geht oder was auch immer. Und ich habe ja drunter geschrieben, so sinngemäß, kleiner Spoiler, es wird überhaupt nicht funktionieren und es wird mal besser klappen und mal schlechter klappen, aber es wird immer ganz großartig und ganz wundervoll sein und sie soll sich davon überhaupt niemanden beeindrucken lassen, weil jeder da seinen eigenen Weg finden muss, aber dass ich mich sehr drüber freue und dass wir sie alle gemeinsam unterstützen werden.
Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Sie sind mal vor 15 Jahren einen sehr eigenwilligen Weg gegangen. Sie erinnern sich.
Nee, weiß ich jetzt gar nicht, worauf Sie hinaus wollen.
Komisch.
Nee, wirklich nicht.
Sie haben mit vielen anderen Frauen parteiübergreifend die Berliner Erklärung unterzeichnet. Das war im Grunde ein Bündnis von Frauen, das der Ansicht war, dass man nur mit einer Frauenquote in der Wirtschaft vorankommt. Damals war das für die Union schon eine besondere Position, aber es gab eine große Solidarität parteiübergreifend unter den Frauen. Der Versuch ist dann am Ende gescheitert. Wie blicken Sie heute auf diese Phase zurück?
Ich weiß nicht, ob der Versuch gescheitert ist. Wir haben ja doch sehr viel erreicht, auch was Frauen in Führungspositionen betrifft, auch Frauen in Aufsichtsräte.
Es hat Jahre später, Jahre gedauert, bis es dann klappte. Ja. In der konkreten Situation war die Zeit noch nicht reif.
Ja, vielleicht war da die Zeit noch nicht reif, aber das ist ja immer so, steht der Tropfen höhlt den Stein. Manchmal dauert das halt. Und das Lustige ist, justamente bevor ich jetzt hierher gefahren bin, habe ich mich mit Kolleginnen genau zu dem Thema ausgetauscht, weil genau im Bundestag finden jetzt auch wieder Vernetzungstreffen zwischen den zuständigen Fachpolitikerinnen und FIDA statt, also Frauen in die Aufsichtsräte. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, das habe ich auch vor vielen Jahren gemacht und hat gerade eben vor einer Stunde erst eine Kollegin gesagt, ja, dein Name ist heute auch sehr, sehr oft gefallen bei diesem Frühstück. Und das ist ja auch gut, dass es ist nicht gut, dass es so lange dauert, aber es ist ja auch gut, dass es diese Treffen immer noch gibt, dass es die Unterstützung da immer noch gibt. Und ich habe mir auch immer vorgenommen, dass an allen Stellen, an denen ich eben Einfluss habe, deswegen habe ich ganz besonders bewusst auch am Anfang das Wort Macht heute mal gesetzt, weil das ja immer so sehr negativ gesehen wird. Und ich finde jetzt Macht ganz positiv, weil ich zum Beispiel die Macht hatte, im besten Sinne des Wortes, als ich vor wenigen Tagen mein neues Organigramm vorgestellt habe im Ministerium, zu sagen, so, ich entscheide jetzt, es gibt ein eigenes Referat nur für Frauengesundheit, nur für die Forschung für Frauengesundheit. Und deswegen braucht man natürlich auch einen langen Atem, um dann in der Politik am Ende auch reüssieren zu können, weil die tatsächliche Verweildauer im Parlament relativ kurz ist. Und es gibt ja immer so Diskussionen, dass man nach bestimmten Jahren dann halt automatisiert oder dann auch nach Gesetzeslage Schluss macht, also Stichwort Amtszeitbegrenzung. Das kann man vielleicht in Exekutivämtern besprechen, aber in der Legislative, um die nochmal herzunehmen, finde ich das schon wichtig, weil ich jetzt erst merke, dass man auch, oder in der letzten Periode hat ein Kollege hinter meinem Rücken über mich gesagt, was er mir nie ins Gesicht gesagt hat, ja, sie ist schon sehr prägend jetzt in unserer Fraktion. Und das wäre in der ersten oder zweiten Periode nie der Fall gewesen. Das heißt, man braucht natürlich auch wirklich einen ganz langen Atem, um auch mal Dinge durchsetzen zu können.
Die Frauenquote ist dann 2015 beschlossen worden. Würden Sie sagen, Erfolgsgeschichte? Was wäre nicht erreicht worden, wenn es die Quote nicht gegeben hätte?
Ich würde sagen, eine Krückenerfolgsgeschichte, weil es natürlich immer noch dramatisch ist, dass es das überhaupt braucht und weil mich schon sehr besorgt, dass wir jetzt wieder so ein Lashback haben. Also das ist einfach, ne? Man merkt das ja auch an bestimmten Regierungen auf der Welt. Wir merken das jeden Tag im Plenum. Ich sitze ja so nah dran, sowohl in der letzten als auch in dieser Legislaturperiode an der AfD wie kaum jemand anders.
Und deswegen, was hören Sie da?
Ach, ganz, ganz schwierige Zwischenrufe und vor allem auch ganz krass, auch alleine die Gespräche, weil man hört ja trotzdem alles, wie auch über Frauen geurteilt wird, wie über das Äußere geurteilt wird, wie über Kleidung geurteilt wird, wie dann auch frauenfeindliche Zwischenrufe sind.
Was sagen die da?
Ja, ich merke schon, dass auch das Verhalten der AfD sich ändert, weil ich das jetzt schon öfter mal erzählt habe, auch in Veranstaltungen erzählt habe, dass sie immer denken, oh, jetzt ist die Bär schon wieder da, jetzt müssen wir da besonders aufpassen, was wir sagen. In der letzten Periode war es noch krasser, da saß ich ja in der ersten Reihe der Unionsfraktion ganz links außen, so dass ich da wirklich quasi direkt daneben saß. Also zum Beispiel als eine Kollegin, die jetzt nicht mehr im Bundestag ist, von den Linken ans Rednerpult getreten ist, in einem Lederoutfit, dann hieß es, na, dann wissen wir ja auch, was die heute Nacht gearbeitet hat. Und solche Zwischenrufe werden da halt dann auch gemacht, ja. Und deswegen sage ich, um nochmal auf die Quote zu kommen, eine Quote ist ja nie was Schönes, sondern es soll ja einen Missstand beheben, der ja offensichtlich da ist, aber der aufgrund von Freiwilligkeit nicht funktioniert. Und deswegen kommt ja dann immer so das Gegenargument, ja, aber dann brauchen wir auch eine Quotierung bei der Müllabfuhr oder in anderen Berufen. Und das verkennt halt, dass es auch ganz oft eben um Vereinbarkeitsthemen geht. Und wenn man sich eben die Quoten auch anschaut, dann stellt man halt fest, am meisten, es gibt da vom Deutschen Juristinnenbund eine ganz spannende Statistik, am erfolgreichsten Karriere machen Männer mit Kindern. Dann am zweitmeisten machen Männer ohne Kinder Karriere, dann kommen Frauen ohne Kinder und dann kommen Frauen mit Kindern. Das heißt, am erfolgreichsten sind tatsächlich Väter oder die meiste Karriere machen und die wenigste Karriere machen dann eben Mütter. Und das ist halt schon ein ganz, ganz großer Gap, der noch da ist.
Eine, die es ganz weit nach oben geschafft hat, Andrea Nahles, Arbeitsministerin war, SPD-Chefin war, hat mal gesagt über sich selbst, ich bin eine Quotenfrau. Würden Sie das auch für sich in Anspruch nehmen?
Also würde ich jetzt in meiner speziellen Karriere tatsächlich nicht in Anspruch nehmen, weil es nicht stimmen würde, weil ich das erste Mal auf die Liste gekommen bin, nicht weil ich eine Frau war, sondern weil ich RCDS-Landesvorsitzende war. Mhm. Übrigens die erste nach 35 Jahren, also ich war die zweite in der Geschichte und die erste, dazwischen gab es 35 Jahre keine einzige. Und dann habe ich den Studentenverband in Bayern geleitet und habe deswegen für den Bundestag kandidiert. Und beim zweiten Mal, als ich auf der Liste war, war ich die Spitzenkandidatin der Jungen Union. Also deswegen nein, und in meinem Wahlkreis war das auch nicht der Fall. Aber es würde mich auch nicht stören. Also wenn ich jetzt wüsste, ich wäre an irgendeiner Stelle, hätte ich auch die Chance, weil das Zusatzattribut Frau kommt, dann wäre es halt so. Ich würde eher sagen, dass ich Erfahrungsfeministin bin.
Bedeutet?
Dass ich das als Jugendliche überhaupt nicht so gesehen habe. Dass ich tatsächlich auch dachte, dass das ein totaler Quatsch ist, ein totales Gerede, so mit 15, 16, auch immer so gedacht, na, es wird schon auch an den Frauen liegen. Und dass man halt dann schon merkt, wenn man nicht da ist, wenn man dann nicht mit am Tisch sitzt, wenn man dann auch für eine bestimmte Zeit ausfällt. Also allein die Tatsache, dass die Verena erzählt hat, dass sie jetzt ein paar Wochen in Elternzeit geht oder erstmal den Mutterschutz macht und dann vielleicht auch noch ein paar Wochen in Elternzeit geht, hat ja auch schon einen solchen Shitstorm ausgelöst, weil man dann sagt, ja, Unverschämtheit, wie kann man denn überhaupt so ein Ministeramt annehmen und dann auch noch ein Kind bekommen? Also man sieht, wir haben da schon noch einen sehr, sehr langen Weg.
Sie haben gerade schon gesagt, dass es im Grunde auch eine Rückwärtsbewegung gerade gibt, zum Beispiel was den Frauenanteil im Parlament angeht. Der ist nochmal deutlich wieder zurückgegangen. Auch im Kabinett hat die Parität nicht geklappt. Ist das ein Problem? Finden Sie das problematisch? Und wie fanden Sie in dem Zusammenhang das Bild zum Regierungsstaat der Unionsspitze? 6 Männer, keine Frau.
Also erstens, man muss da, glaube ich, ein bisschen abschichten. Wir haben sehr viele Frauen im Kabinett. Man kann natürlich gucken, ob es jetzt Bundesminister oder Staatsminister sind. Aber als jemand, der auch 4 Jahre im Kabinett als Staatsministerin war, würde ich auch eine ganz große Lanze für die Kolleginnen brechen, die in dieser Position sind. Und das macht am Kabinettstisch auch keinen Unterschied, weil das Sitzen halt wird nach Pax gezählt. Also wie viele sitzen da am Kabinettstisch? Und da würde ich schon sagen, dass es ziemlich paritätisch ist. Es sind 3 Themen, die Sie angesprochen haben. Das zweite ist jetzt nochmal das Thema Anteil auch in den Parlamenten. Gut, ein Drittel ist zu wenig, ja. Aber das ist da, wo immer hingeschaut wird. Das beschäftigt mich noch gar nicht so wahnsinnig. Klar wäre da 50% besser. Was mich viel, viel mehr beschäftigt, ist die Tatsache, dass wir rückläufige Zahlen in den Kommunalparlamenten haben und vor allem in den Rathäusern und in den Landratsämtern. Es war bis letztes Jahr immer so eine ganz stabile Quote. 10% Bürgermeisterinnen in Deutschland und 10% Landrätinnen. Und letztes Jahr ist es das erste Mal in beiden Ämtern auf 9% gesunken. Das heißt, noch nicht mal jedes 10. Rathaus, jedes 10. Landratsamt wird auch von einer Frau geführt. Und wenn man mal in so wichtige Ausschüsse dann in den kommunalen Gremien reinschaut, wie den Bauausschuss zum Beispiel, da sind es oft reine Männerveranstaltungen. Und das hat ganz viel natürlich damit zu tun, eben auch mit der Entscheidung, Bringe ich am Abend lieber mein Kind ins Bett oder gehe ich in eine Gemeinderatssitzung, beziehungsweise kandidiere ich überhaupt schon mal für ein kommunales Parlament? Weil es ist in den Bundesländern unterschiedlich, aber bei uns ist es ja mit Kumulieren und Panaschieren im bayerischen Kommunalwahlrecht so, dass selbst wenn die Frau auf Platz 1 gesetzt wird auf einer Liste, kann die rausgewählt werden, weil halt jeder individuell bis zu 3 Stimmen bekommen kann. Und Frauen, auch oft Frauen nicht wählen, das gehört leider auch zur Wahrheit dazu, weil sie sagen, ja, ich kriege das nicht hin, warum soll die das hinkriegen? Also das ist auch eine Schwierigkeit, aber die größte Schwierigkeit in den letzten Jahren, die dazugekommen ist, ist natürlich, dass diese Anfeindungen, dieser Hass und dieses, wenn ich mich in die Öffentlichkeit begebe, darin umzukommen, sage ich jetzt mal überspitzt, das muss man schon mögen. Also jeden Tag für irgendwas ein Shitstorm, jeden Tag irgendwie immer runtergebrochen, was über seine Optik zu erfahren, zu weiblich, nicht zu weiblich, Rock zu lang, Rock zu kurz, zu bieder, zu langweilig, zu sexy. Das ist echt ätzend und es geht auch vielen an die Substanz. Und ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt fände, wenn ich jetzt neu reinkommen würde und gleich mit dem kompletten Social-Media-Hass konfrontiert wäre. Ich bin da ja über 20 Jahre reingewachsen. Ich war immer Early Adopter in allen sozialen Netzwerken. Und man kann es gar nicht glauben, es war auf Twitter am Anfang auch mal echt nett. Also man hat da mal Leute kennengelernt. Ich habe da mein erstes Twitter-Date gehabt mit einer Journalistin hier in Berlin. Wir haben uns über Twitter kennengelernt und haben gesagt, jetzt verabreden wir uns mal in echt. Das war richtig toll. Tolle Menschen kennengelernt. Und dann ist es ja irgendwann auch komplett umgeschlagen. Und deswegen bin ich auch immer als Mentorin sehr viel für junge Frauen unterwegs, auch gerade fürs Kommunalparlament, weil da wird die Politik vor Ort gemacht und das macht mir wesentlich mehr Sorgen noch als jetzt 33% oder 35% im Bundestag.
Und dieses Bild, 6 Männer und
ach so,
keine
das
Frau,
Bild, ja, Entschuldigung,
ist
das war das
nicht ein Beleg dafür, dass die Union am Ende doch ein Männerclub ist?
Nee, weil das natürlich auch wirklich eine Unverschämtheit mal, wie das Foto aus dem Zusammenhang gerissen wurde.
Ein Foto aus dem Zusammenhang
ja,
gerissen?
Ja, weil das mit der Kabinettsbildung ja überhaupt nichts zu tun hatte oder mit der Regierungsbildung, sondern das war eine ganz normale... Nein, auch nicht. Stimmt auch nicht. Das war ganz normal ein Treffen derjenigen, die in dieser Funktion gerade zufällig die Verantwortung hatten. Mhm. Nämlich die beiden Parteivorsitzenden, das kann man sagen, ja gut, aber wenn jetzt die CDU einen Mann hat, dann muss die CSU eine Frau haben oder umgekehrt. Nee, ist halt nicht. Oder dann Landesgruppenchef, Fraktionsvorsitzender und die PGFs. Die Frage ist, muss man so ein Foto posten? Da kann man drüber sprechen, aber dass es diese Gruppe gibt. Ich habe ja dann sogar geschrieben, dass ich das Foto gemacht habe.
Was eine blanke Lüge war.
Ja, was eine Verarschung war. Ja klar, aber das war ja auch komplett ironisch gegenüber der Heute-Show, dass dann aber Kollegen von der SZ es abschreiben und sagen, oh, Frau Bär hat das Foto gemacht. Also ich meine, sorry.
Autsch.
Also Autsch, ja, Autsch. Großes Doppel-Autsch.
Erfahrungsfeministin haben Sie sich genannt. Gibt es denn Feministen in der Union?
Ja.
Wen?
Ach, wer ist keiner?
Wie würden Sie Friedrich Merz da einordnen auf einer Skala von 1 bis 10?
Also ich war in den letzten 4 Jahren ja seine Stellvertreterin und für alle Frauenthemen zuständig und hatte an keiner einzigen Stelle 4 Jahre lang keine Unterstützung, ganz im Gegenteil. Also er war derjenige, der mich bei meiner großen Prostitutionsgeschichte extrem unterstützt hat, dass wir wirklich auch als Fraktion einstimmig uns einen Paradigmenwechsel in der Prostitutionspolitik hätten vorstellen können als CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ich habe Veranstaltungen gemacht, meine sogenannten Lady Circles zu allen Themen, zu denen er auch zu den meisten gekommen ist. Er war einer meiner Hauptredner bei einer Veranstaltung, die ich gemacht habe, wo es um Sex als Kriegswaffe ging. Und jetzt sieht's ja jeder, jetzt hat man es ja gesehen auch, beim Gedenken in München, bei der Einweihung der Synagoge. Aber diese Empathie und dieses Berührtsein von jungen Mädchen, die uns da berichtet haben, wie sie im Krieg vergewaltigt wurden von denjenigen, die sie in Gefangenschaft genommen haben. Also die Bilder, die jetzt angeblich Friedrich Merz neu produziert, die kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Und deswegen ist er auch für meine Themen, jetzt sowieso für die neuen auch, da ist es vielleicht ein bisschen was anderes, aber auch für alle Themen, was Familie, Senioren, Frauen und Jugend betrifft, ein ganz, ganz großer Unterstützer immer gewesen. Sonst hätte ich so viel auch in den letzten Jahren gar nicht machen können.
Also 8 von 10, 9 von 10, 10 von 10, 11 von 10 auf der Feminismus-Skala. Friedrich Merz, 11 von 10 auf der Feminismus-Skala. Und Markus Söder?
12 natürlich.
12. Ja. Wie hat er sich das verdient?
Na gut, also mit Markus Söder arbeite ich seit über 30 Jahren zusammen und der ist auch immer jemand gewesen, der sehr stark auch Frauen in der Partei unterstützt hat, der jetzt auch, was ja auch kaum jemand weiß, von seinen 5 Stellvertretern in der Partei 4 Frauen hat und nur einen Mann. und da immer extrem drauf achtet, auch jetzt bei der Regierungsbildung, auch bei den Staatssekretärinnen, weil man ja meistens nur das Schlaglicht auf die Minister hat, kann ich wirklich mich in gar keiner Weise beschweren, ganz im Gegenteil. Also er achtet da immer drauf und ist auch parteiintern, was ja auch für die CSU ganz wichtig ist, auch was so Quotenfragen in der Partei betrifft, sowohl für den Parteivorstand, aber auch dann für die unteren Ebenen immer auch eine extreme Unterstützung.
In der Schwesterpartei sind ja viele, ich sag's mal vorsichtig, ein bisschen genervt von seinem oft breitbeinigen Auftreten. Sie auch oder sagen Sie, ist halt bayerisch?
Sie haben ja vorhin zu Recht gesagt, wir sind zwei Franken. Aber ja, natürlich auch Bayern. Also ich bewundere ihn extrem für sein Social Media, weil ich es fatal fände, wenn wir jetzt ausschließlich der AfD oder Heidi Reicheneck die sozialen Netzwerke überlassen würden. Jetzt bin ich natürlich auch jemand, der sich in seinem Essen wiederfindet, weil ich tatsächlich auch gerne fränkisch esse. Meine Oma, von der ich vorhin erzählt habe, die war ja wie gesagt Hauswirtschaftsmeisterin, deswegen kann ich mich da auf seinem Teller immer gut wiederfinden. Und ich finde es eigentlich total lustig, dass er es geschafft hat, mit seinem Hashtag Söder ist so viele zu triggern. Also ich glaube, dass er da auch einen sehr großen Spaß dran hat.
Wir schwenken mal ein bisschen zu Ihren fachlichen Themen, natürlich in unserem Format hier. Frauen und Technik, das ist so ein ganz blöder, aber immer noch weit verbreiteter Satz. Dennoch mal die Frage, wer repariert bei Ihnen zu Hause Sachen, wenn sie kaputt sind? Jetzt sagen Sie bitte nicht Ihr Sohn.
Also ich wollte tatsächlich gerade sagen, ich bin sehr dankbar, dass unser Sohn tatsächlich eine sehr hohe Affinität hat, auch zur Technik. Und das ist ganz spannend, weil alle Kinder die gleichen Voraussetzungen haben, aber er hat die meiste Freude daran. Aber mein Opa war Ingenieur und der hat immer alles repariert. Spannenderweise, mein Vater hätte das dann nicht mehr so gekonnt. Und ich bin sehr dankbar, dass ich, weil mein Mann, Sie haben es ja vorhin auch beschrieben, mein Mann und ich jetzt beide nicht so auch noch für solche Sachen so viel Zeit haben, dass ich immer zum Hörer greifen kann und dann nimmt am anderen Ende mein Bruder ab und dann ist alles gut. Aber ich kann Nägel in die Wand schlagen, ich kann Sachen programmieren im kleinen Stil. Ich bin jetzt auch nicht so wahnsinnig darauf angewiesen, dass ich immer auch nach männlicher Hilfe in manchen Bereichen schreien muss. Bin aber auch dankbar, wenn ich nicht alles machen muss und wenn mir mein Mann auch viel abnimmt. Also und bestimmte Sachen, die ich auch nicht gerne mache.
Sie können Sachen programmieren? Was können Sie denn so programmieren?
Nein, also ich habe jetzt nur mal so Kinderkurse halt mitgemacht. Ich sage nur, ich könnte oder ich würde mir zutrauen, wenn es mal sein. Ich könnte jetzt keine Steuerprogramme schreiben oder in der Zeit, als ich mein großes Latinum gemacht habe, hat mein Bruder 13 Programmiersprachen gelernt. Da kann ich natürlich nicht mithalten und fand es damals ziemlich gaga. Irgendwann kam der Kipppunkt, wo ich dann gemerkt habe, naja, also vielleicht hätte ich mich nicht nur über meinen kleinen Bruder erheben sollen intellektuell. Das kriegt man dann aber als große Schwester dann manchmal vielleicht auch erst später mit. Also insofern bin ich sehr froh, dass ich auch in der Familie jemanden habe, den ich dann anrufen kann. Aber um nochmal zu den Künsten zu kommen, ich wüsste auf jeden Fall, wen zu fragen und ich hätte aber auch keine Scheu davor.
Würden Sie heute andersrum entscheiden, lieber 13 Programmiersprachen lernen als das große Latinum?
Nee, ich bin eigentlich immer noch stolz auf mein Latinum. Und ich finde, es ist schön, wenn man so mit den Kindern in Rom ist und dann auch mal die Sachen übersetzen kann. Und in Bayern ist es aber so, dass unsere Kinder tatsächlich auch die meisten noch Latein lernen. Also es gibt schon noch viele Lateinschulen oder Lateinunterricht oder viele sprachliche, was ich auch grundsätzlich gut finde. Schadet ja nie, aber vielleicht würde ich nicht ein Entweder-Oder draus machen, sondern ein Sowohl-als-auch draus machen. Und ich war auch dankbar, als die Bundeskanzlerin mich damals aufgefordert hatte, sogenannte TUMO-Zentren nach Deutschland zu holen. Da geht's eben auch um technische Zentren, wo Mädchen und Jungs auch nach der Schule, also in Berlin gibt's ein ganz großes, was wir etabliert haben. Und das gibt's jetzt einige in Deutschland, leider noch nicht so flächendeckend, weil es auch eine sehr teure Angelegenheit ist. Aber das, wenn sowas damals schon gegeben hätte, würde ich schon sagen, wenn es in der Nähe ist, wo die Eltern leben, dann die Kinder auf jeden Fall, wenn sie wollen, früh das Latinum machen lassen und am Nachmittag dann auch programmieren lassen. Das schadet auf jeden Fall nicht.
In der Zeit, über die Sie jetzt gerade gesprochen haben, Merkel-Regierung, haben Sie für ziemlich viel Furore gesorgt mit der mutigen Prognose, dass wir in wenigen Jahren Flugtaxis in Deutschland haben werden. Das Ganze hat nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen. Kommt das noch? Glauben Sie noch dran? Oder ist das eine tote Spur am Ende?
Naja, es ist ja nur tot, weil es die Grünen gekillt haben in der letzten Legislaturperiode.
Also die Grünen?
Ja, das Wirtschaftsministerium, Robert Habeck und seine grünen Haushälter, die tatsächlich auch nochmal für Bürgschaften hätten sorgen können, was sie nicht getan haben. Das war eine bewusste Entscheidung, auch dann die Unternehmen an die Wand fahren zu lassen, war meines Erachtens eine Fehlentscheidung, war aber nicht mehr zu reparieren. Und deswegen glaube ich immer noch an die Technik. Ja, definitiv. Und ich komme auch gerade aus einer Runde. Ich hatte heute früh mehrere Startups zu Gast, die jetzt mehr aus dem Raumfahrtbereich, aber die unisono mich alle nochmal damals zu den damaligen Entscheidungen beglückwünscht haben und auch kritisch angemahnt haben, dass wir immer dafür sorgen, dass bei uns jahrelange Entwicklungsprozesse stattfinden und dass dann die Auswirkungen und das Geld verdienen und auch die Anwendung dann in anderen Ländern stattfinden wird. Also wir werden das erleben, definitiv. Ob das in Singapur ist oder in Dubai ist oder in China der Fall ist, aber im eigenen Land haben wir die Industrie halt kaputt gemacht.
Das heißt, für Deutschland sehen Sie schwarz?
Nee, sehe ich nicht schwarz, aber es werden halt dann keine deutschen Unternehmen sein, die halt dann auch den deutschen Markt bedienen. Vielleicht wird der Einsatz auch ein anderer sein, das kann sein. Natürlich ist ein dicht besiedeltes Land wie Deutschland auch nicht für jede einzelne Strecke geeignet, als es in anderen Ländern mit größeren Weiten der Fall ist. Und auch mit unseren Witterungsbedingungen. Das war ja von Anfang an so, dass unsere deutschen Unternehmen auch nochmal ganz stark, wenn ich es mit Amerikanern vergleiche, die jetzt nur in Arizona oder in Nevada testen, da müssen sie jetzt nicht so noch den Blizzard mit einplanen oder einen Schneesturm, wie das vielleicht bei uns der Fall ist. Aber ich glaube da immer noch an die Technik. Ich glaube auch noch an die Einsatzmöglichkeiten. Aber wir schaffen es schon in vielen so Schlüsselbereichen dann leider an der einen oder anderen Stelle nicht mehr so zukunftsverliebt zu sein, wie vielleicht zu Zeiten, als man dann gesagt hat, man lässt mal die erste Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth fahren.
Und schuld sind die Grünen?
An dem konkreten Beispiel, ja. Das können Sie auch gerne den Faktencheck machen.
Mhm. Ja. Das ist ja so eine Obsession
CSU.
Von Dobrindt angefangen.
Nein.
Markus Söder setzt sofort, selbst Horst Seehofer ist schon genervt von diesem ständigen Grünen-Bashing.
Dann sage ich, dass es halt die Schuld von Robert Habeck ist. Dann ist er halt zufällig bei den Grünen.
Das macht es nicht besser.
Weiß ich nicht. Warum dürfen denn die Grünen nie angegriffen werden? Warum ist es denn völlig in Ordnung, dass wir den ganzen Tag angegriffen werden? Aber bei den Grünen hat jeder so einen Reflex, nee, denen dürfen wir nichts tun. Die sind ja nur so wie kleine Kätzchen, die wollen nur spielen. Nee, ich glaube schon, dass man sich ganz kritisch, selbstverständlich inhaltlich auseinandersetzen muss. Und das war eine wirtschaftspolitische Fehlentscheidung. Und da können wir mit Northvolt weitermachen und mit anderen. Und ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ein Grünen-Bashing zu betreiben. Ich habe sogar Freundinnen, die bei den Grünen sind. Sie werden es nicht glauben. Und trotzdem glaube ich, dass der wirtschaftspolitische Sachverstand in anderen Parteien besser aufgehoben ist.
Das kann man finden.
Sie haben mal die Republik gerockt mit einem fantastischen Kostüm. Wonder Woman. Und wenn man Ihnen jetzt zuhört, glaube ich, ist das immer noch ein Kostüm, das gut zu Ihnen passt. Optimismus, es geht nach vorne. Da geht noch was. Haben Sie das noch?
Ich hab's noch, ja.
Würden Sie es nochmal anziehen?
Ich weiß nicht, ob ich noch reinpasse. Ich würde versuchen, ob ich mich noch trauen würde. Aber ich würde es selbstverständlich noch anziehen. Und ich verstehe bis heute nicht die Aufregung, ehrlicherweise.
Vielleicht war es ja auch Begeisterung und gar nicht Aufregung.
Ja, das gab schon auch viel Ärger. Ja, also es gab schon auch sehr, sehr viel Ärger, den ich nicht so ganz habe nachvollziehen können. Jetzt sage ich Ihnen was, was Sie mir nicht glauben werden. Aber ich habe damals beim Deutschen Computerspielpreis tatsächlich gedacht, dass ich gar nicht auffallen werde, weil ja die ganzen Cosplayer so aufregend gekleidet sind, mit Lichtmaschinen, mit Spikes, mit gefärbten Kontaktlinsen, mit Perücken, mit einer Kriegsbemalung. Und dann dachte ich, ja, ich ziehe jetzt.
Sie fallen gar nicht auf?
Ich dachte, ich falle nicht auf, wirklich. Und dann habe ich mich dann schon etwas überrascht gezeigt am nächsten Tag, als es dann doch irgendwie bemerkt wurde. Oder dann halt auch eher noch so eine große Aufregung war. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann es war, 2018, 2019. Aber da dachte man ja auch schon in dem Jahr, man ist ein bisschen weiter.
Markus Söder hat ja auch ein großes Faible für Verkleidung und hat immer spektakuläre Kostüme zu Karneval oder Fasching, muss ich wohl sagen. Wissen Sie schon, was Sie dieses Jahr anziehen werden? Nein, nächstes Jahr, wir haben schon Herbst. Also, was zieht Dorothee Bär zu Fasching?
Also ich habe schon tatsächlich verschiedene Ideen. Ich habe ein Kostüm, was wahrscheinlich gar nicht mehr so zu toppen ist. Ich war mit meinem Mann vor ein paar Jahren mal Franz und Sissi. Das war sehr, sehr schön. Und ich gebe auch zu, das gebe ich jetzt auch öffentlich zu, es war die Idee meines Mannes. Ja, weil der wird, er sagt immer, die tollen Ideen, die klaue ich ihm immer oder verkaufe sie als meine. Also es war seine Idee und wir haben es aber gemeinsam.
Lieber Herr Bär, wir hören das.
Wir haben es gemeinsam gut umgesetzt. Es war sehr schön, hat großen Spaß gemacht. Ich habe mir auch tatsächlich damals ein Kleid aus Wien von der Oper ausgeliehen. Das war sensationell. Ich habe schon ein paar Ideen und bin aber jetzt noch aufgeregter und sage jetzt auch nicht nur Fasching, obwohl es bei uns so heißt, weil ich ja nächstes Jahr den Orden wieder den tierischen Ernst bekommen darf. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, weil ich finde, da hat es die richtige erwischt, weil ich liebe die närrische Zeit.
Geht zu Karneval alles oder gibt es Kostüme, die man nicht tragen darf?
Oder nicht mehr?
Nee, es gibt natürlich Kostüme, die nicht gehen. Also alles, was jetzt kriegsverherrlichend ist oder alles, was an die NS-Zeit erinnert, das geht alles natürlich nicht.
Und Indianer?
Ich glaube, ja, das würde für mich noch funktionieren. Ich glaube auch, dass die indigenen Völker weniger Probleme damit haben als einige Moralapostel in Deutschland. Da hätte ich überhaupt kein Problem. Ich habe auch eins meiner schönsten Faschingsbilder ist, als ich mit 3 Jahren als Indianerin im Kindergarten war. Das gebe ich immer noch.
Sonst und ich
würde es
auch
immer noch posten.
Gibt es vielleicht den einen oder anderen, der heftiges Magengrollen hat bei diesem Dialog, aber das darf so sein, das muss so sein. Wir haben ja einen offenen Dialog. Ich möchte mich sehr bedanken für Ihre Offenheit, Frau Bär, das war toll.
Vielen Dank
für Ihren Besuch im Studio und wenn wir Sie das nächste Mal einladen, kommen Sie vielleicht nicht mit dem Auto, sondern mit einem?
Ja, Space Shuttle, weiß ich nicht, ob der hier landen könnte, aber ich bin total bei Ihnen, Frau Emmerich, dass ich sehr, sehr stark, gerade aufgrund unseres Themas Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder noch klassischer auch Vereinbarkeit von Familie und Karriere bei Frauen, immer noch am Beamen nicht die Hoffnung aufgegeben habe.
Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ein Podcast von Funke.
Meine schwerste Entscheidung ist ein Podcast von Funke. Hauptmoderation Julia Emmerich, Theresa Matos und Jochen Gaugele. Produktion und Redaktion Simon Eichinger, Alexandra Schaller und Jörg Krauthöfer.